ganz egal, wer du bist oder welchen Lifestyle du lebst. Sei gut zu dir. Iss gut, wie du bist. Wir von Dean & David helfen dir dabei, dass du das genießen kannst, was dir wirklich gut tut. Frische Bowls, Salate, Curries und mehr. Mit vollem Geschmack und besten natürlichen Zutaten. Besuch uns in deinem Dean & David Store in der Nähe oder lass dir alles ganz einfach nach Hause oder ins Büro liefern. Unter deanandavid.com.
Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Wir sind wieder da.
Yay.
Fit und munter, ja,
ich bin
motiviert.
Leider wieder da. Ich dachte, ich kann jetzt alles an den Nagel hängen und kann mich auf die Seychellen verpissen, weil ich dachte, ich habe im Lotto gewonnen, aber habe ich auch, aber... Weiß ich jetzt auch nicht, wie weit, ich glaube, ich kriege nicht meinen Lutscher für.
Moment. Du hast beim Lotto gewonnen.
Ja, es gab letztens 75 Millionen im Euro-Jackpot. Also habe ich gespielt und ich mache das nicht so regelmäßig, aber manchmal habe ich so einen Hieper und denke mir, heute machst du mit und dann gewinnst du.
Ja.
Und dann war ich ganz erstaunt, weil ich lag abends auf der Couch und auf einmal kam eine Mail, du hast gewonnen, Euro-Jackpot. Und
krass.
Ich war halt wirklich so, what the fuck? Und dann habe ich die aufgemacht und dann stand da schon, herzlichen Glückwunsch, du bist ein, in Klammern, kleiner Glückspilz. Dann dachte ich mir so, ja, vielleicht so klein, bei 75 Millionen könnten ja jetzt auch 50.000 oder so sein.
Ich nehme auch so viel, ja.
Was denkst du denn, wie viel es waren?
Also, so wie du das Gespräch schon angefangen hast, wird das jetzt nicht gerade fünfstellig sein. Es wird auch nicht vierstellig sein. Es wird, weiß ich nicht, maximal dreistellig sein.
Ja, es waren 30 Cent.
Bitte?
Es waren 30 fucking Cent.
Man kann beim Euro-Checkpot so wenig
Frag
gewinnen?
Frag mich nicht. Ich war da irgendwie dann, also du kannst ja dann auswählen, ob nochmal Tippgemeinschaft, dies, das, Ananas. Und ich habe 0,30 Euro gewonnen.
Ach, also, das würde mich mehr aufregen, als wenn ich nichts gewonnen hätte.
Danke, war meine Rede. Ich saß auf der Couch und habe geschimpft wie ein Rohrspatz, weil ich dann auch...
Ja, man fühlt sich ein bisschen verarscht.
Ja, wirklich. Weißt du, so das Adrenalin schießt nach oben. Du denkst dir so, geil, ich lass morgen alle stehen und liegen und steig erstmal in irgendeinen Flieger und mach erstmal 5 Wochen Urlaub mit 75 Millionen. Hallo. So. Und dann 30 Cent. Ja, super. Da kriegst du ja nicht mal mehr eine Briefmarke für.
Läuft das beim Euro-Jackpot auch mit... So Zahlen, die man anwählt,
ja,
wie beim normalen Lotto?
Ja, 3 Zahlen richtig.
Weißt du noch, welche du hattest?
Boah, muss ich nachgucken.
Nee, weißt du nicht.
Nee.
Weil das fände ich das Schlimmste überhaupt, deswegen spiele ich nicht, wenn ich mir merken würde, was ich für Zahlen habe und dann nächste Woche nicht spiele und dann zufällig diese Zahlen sehe und feststelle, oh,
ja,
es wäre mein Tag.
Nee, das mache ich jetzt gar nicht.
Nicht angucken,
bin
nicht
da
merken.
Auch zu geizig, weißt du? So,
weil
ich denke, ja, halt jede Woche zu spielen. Da habe ich mir so denken, nee, also so viel Vertrauen habe ich dann doch nicht.
Mein Papa hat mal zumindest ein paar 100 Euro gewonnen.
Ja, wäre ich auch fein
mit gewesen. Auch 30 Jahre lang gespielt.
Also wären da jetzt so 300 gestanden, weißt du, dann hätte ich mir gesagt, ja geil, cool, sind keine 75 Mille, aber mit 300 Euro kannst du schon was anfangen. Aber was soll ich denn mit 30 Cent machen?
Also, ich bin auch leider sprachlos. Ja, deprimierend.
Naja, auf jeden Fall wurdest du auch schmerzlich vermisst, Wolfi. Wollte ich dir nur nochmal, um das schlechte Gewissen zu verstärken, weil du warst ja mal wieder krank.
Mal wieder?
Ja,
als ob
du warst
ich
schon
so
sehr oft
viel
in der letzten Zeit krank.
Stimmt überhaupt
nicht.
Ich halte den Star FM-Rekord des Mitarbeiters mit den wenigsten Kranktagen.
Ja, gut.
Ja, ich hatte eine Erkältung erwischt. Leider.
Ja, übers Barbecue.
Und sehr, sehr kurzfristig. Also erst dachte ich kann nicht kommen, dann hat sich diese Tür aufgemacht und ja, ich komme, habe alles gebucht. Und dann habe ich am Tag zuvor, musste ich dann wirklich nachmittags stornieren.
Bibi, ich habe Temperatur.
Ja, Temperatur, Husten, Schnupfen, den ganzen Rotz.
Das Schlimme ist, euch Männern kann man ja dann nicht mehr böse sein.
Ja, aber will man auch böse sein? Ich kann mich ja nicht 9 Stunden in Zug setzen und da alle anhusten.
Aber ihr seid dann ja schon immer so, oh, ich glaube, ich bin krank.
Das ist völlig übertrieben. Völlig übertrieben.
Ja, ein bisschen schon. Aber ich sag dir was, du hast die Party des Jahres verpasst.
Ich habe halt dann auf Insta alles verfolgt und mir die Bilder angeguckt, natürlich dann auch mit den ganzen Kollegen gequatscht und so weiter. Es war, also erstmal, ich glaube, ein besseres Wetter kann man sich für Gründonnerstag nicht wünschen.
Nee.
Es war so warm und es war so schön und an den kurzen Hosen und
ich
so da gewesen.
Ich bin bis 3 Uhr nachts mit dem T-Shirt rumgerannt.
Deswegen absolut,
also mega
gut. War hochsommerlich.
Total. Ja. Nee, wir hatten wirklich richtig dolle viel Spaß. Alle Leute waren richtig gut drauf und es war ja mein Firstie, es war ja meine erste Veranstaltung.
Du organisiert hast, so von A bis Z in der
genau.
Großen Ordnung. Ja.
Und war sehr, sehr nervös, konnte auch die Tage davor gar
das
nicht schlafen.
Stimmt allerdings.
Ja. Und dann hat aber alles so wunderbar funktioniert. Die Bands waren super. Deine Cousine Ina ist einfach immer, die ist so lieb. Und auch die ganzen anderen Leute, die noch da waren. Also es hat gefühlt im Backstage super viel Spaß gemacht. Es hat draußen super viel Spaß gemacht. Alle hatten gute Laune. Mein persönliches Highlight war dann die Performance von Ina und Chris zusammen auf der Bühne und ein Evil Jared, der kreischend hinter mir stand und vor den beiden im Bühnengraben stand. Das war sehr witzig. War alles sehr unterhaltsam. Evil Jared hat dann auch mal kurz gewrestelt im Backstage.
Genau, das habe ich noch mitbekommen, dass da irgendwie irgendwas abging. Ja.
Und ich war gerade im Produktionsbüro und er dann nur noch so und er war mit irgendeinem anderen Wrestler-Kollegen da und dann haben die so eine kurze Einlage gemacht. War auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. War 16 Stunden Dauer auf Anspannung, bis es dann um 3 Uhr nachts dann vorbei war, aber war sehr lustig.
Und trotz der ganzen Anstrengung hast du es noch geschafft, einen Fall vorzubereiten.
Ja, da muss man aber auch nochmal Special Credits an Phil geben, unseren Werkstudenten. Der hat mich da nämlich sehr, sehr, sehr unterstützt. Sehr, sehr viel vom Skript kam heute von ihm, weil sonst wäre das heute nicht möglich gewesen, weil Geburtstag war dann auch noch und dann Ostern und es war sehr, sehr viel los. Aber wir sind zurück und wir haben einen Fall mit im Gepäck.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Heute haben wir einen Fall, der lange zurückliegt, aber seinerzeit für sehr großes Aufsehen gesorgt hat. Es geht um die Ermordung von Honora Mary Parker, ein Verbrechen, das sich am 22. Juni 1954 in Neuseeland ereignete und das Land erschütterte.
Alles spielt sich in Christchurch ab, der zweitgrößten Stadt Neuseelands, ist auch gleichzeitig die größte Gemeinde auf der Südinsel. Sie liegt in der Region Canterbury und wird im Osten vom Pazifischen Ozean, im Süden von der vulkanischen Banks-Halbinsel begrenzt. Das Gelände ist überwiegend flach, mit Ausnahmen der Port Hills im Süden.
Heute leben rund 415.000 Menschen in Christchurch. 1954, zur Zeit des Mordes, waren es etwa so 191.000. Die Stadt erinnert in ihrer Struktur an einen riesigen englischen Stadtpark, geprägt von vielen Grünflächen und weitläufigen Parkanlagen. Einer dieser Parks steht heute im Fokus unserer Geschichte, nämlich der Victoria Park.
Dieser Victoria Park liegt südlich der Stadtgrenze und grenzt direkt an den äußeren Rand von Christchurch. Das ist so eine Mischung aus angelegten Wegen und wilden Trampelpfaden. So eine Art Kombination aus Natur und gestalteter Gartenanlage. Er wurde am 22. Juni 1897 zur Feier des Thronjubiläums von Königin Victoria eröffnet, also genau 57 Jahre vor dem Mord, der sich dort ereignete.
Kommen wir nun zu den zentralen Figuren dieser Geschichte. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenager, Pauline Parker und Juliette Holm. Pauline wurde am 26. Mai 1938 in Christchurch geboren. Als drittes von 4 Kindern von Herbert Detlef Reber und Honora Mary Parker. Ihr ältester Bruder verstarb kurz nach der Geburt. Ihre ältere Schwester Wendy kam 1937 zur Welt, also 2 Jahre vor ihr. Und das jüngste Kind, Rosemary, wurde 1949 geboren.
Der Vater der Familie stammte ursprünglich aus Tasmanien und hatte deutsche Wurzeln. Ihre Mutter war gebürtige Engländerin. Pauline wuchs in einem einfachen Haushalt auf mit wenig finanziellen Mitteln. Der Vater arbeitete in einem Fischgeschäft, die Mutter teilweise als Sekretärin, da auch die gesamte Hausarbeit sowie die Kinder in ihren Aufgabenbereich fielen.
Mit 5 Jahren wurde bei Pauline eine schwere Erkrankung festgestellt. Osteomyelitis, eine schmerzhafte Entzündung des Knochenmarks. 9 Monate lang musste sie im Krankenhaus behandelt werden. Sie hatte hohes Fieber, starke Schmerzen und Schwellungen. Ihr Zustand war teilweise lebensbedrohlich, doch sie überstand die Therapie.
2 Jahre später folgte ein weiterer operativer Eingriff, um die Entzündung vollständig zu beseitigen. Doch auch nach der OP litt sie unter chronischen Schmerzen im Bein. Eine große Narbe blieb zurück, ebenso wie die tägliche Einnahme von Schmerzmitteln. Vom Sportunterricht wurde sie dauerhaft befreit, ihr Alltag war stark eingeschränkt.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus besuchte die damals 9-Jährige dann 2 Jahre lang eine Schule, allerdings ganz alleine. Ein organisatorisches Versagen der Schule. Diese Abkapselung führte nämlich dazu, dass Pauline sozial sehr isoliert war. Außer gelegentlichen Ausflügen mit ihrer Schwester Wendy hatte sie kaum Kontakt zu Gleichaltrigen. Pauline wurde bereits als Kind als ernst, reif, aber sehr intelligent beschrieben.
Mit 13 wechselte sie dann an eine Mädchenschule in Christchurch. Trotz ihrer langen Krankheitsphase war sie dem Unterrichtsstoff voraus, übersprang sogar und wurde direkt in eine höhere Klasse eingestuft. Dort begegnete sie zum ersten Mal Juliet Holm.
Juliet Marion Holm wurde am 28. Oktober 1938 in Blackheath, London geboren. Sie war das erste Kind von Henry Holm, einem sehr bedeutenden Physiker, der maßgeblich an der Entwicklung der Wasserstoffbombe beteiligt war, und seiner Frau Hilda Marion. Ihr jüngerer Bruder Jonathan wurde 1944 geboren.
Auch Juliette erlebte früh einen schweren Einschnitt. Mit 6 Jahren erkrankte sie an Tuberkulose. Ihre Eltern schickten sie auf die Bahamas zu einer Pflegefamilie, da das Klima dort heilungsfördernd war. Später zog die Pflegefamilie mit ihr auf eine abgelegene neuseeländische Insel.
3 Jahre lebte Juliette dort, fernab ihrer leiblichen Eltern und ohne Schulbesuch. Erst als ihr Vater eine Stelle an der University of Canterbury annahm, kehrte Juliette zurück zu ihrer Familie.
Juliette wuchs im Gegensatz zu Pauline in einem wohlhabenden Elternhaus auf. Auch optisch waren sie total gegensätzlich. Pauline war klein, dunkelhaarig und ernst. Juliette groß, blond, attraktiv und sprach mit vornehmem britischen Akzent. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen entstand eine tiefe Verbindung.
Die beiden Mädchen freundeten sich 1952 an und wurden unzertrennlich. Beide hatten aufgrund schwerer Krankheiten in ihrer Kindheit lange Krankenhausaufenthalte durchgemacht. Dieser gemeinsame Hintergrund schweißte sie zusammen. Sie entwickelten eine intensive Fantasiewelt mit neuen Namen, eigenen Göttern, bastelten Figuren aus Ton und tauften ihr imaginäres Reich die vierte Welt.
Diese Fantasiewelt betrachteten sie als Realität nach dem Tod. Ein Ort, den nur sie betreten konnten. Alle bekannten Religionen lehnten sie ab. Ihr Glaube galt ausschließlich ihren selbst erschaffenen Symbolen. Ihre Beziehung wurde dabei immer stärker, fast symbiotisch und entwickelte sich zu einer obsessiven Abhängigkeit.
Ihre Freundschaft wurde mit der Zeit immer intensiver, fast schon besessen. Für Pauline war Juliette der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Die beiden lebten in ihrer eigenen Welt, in der kaum Platz für Außenstehende war. Den Eltern gefiel es gar nicht, dass die beiden so unzertrennlich waren und vermuteten, dass die Verbindung eher ungesund als förderlich sei. Die Mädchen fühlten sich durch diese Situation bedroht und besonders Paulines Mutter war ihnen da ein Dorn im Auge. Honora war zwar streng, aber auch sehr fürsorglich. Ihre Versuche, den Einfluss von Juliette auf ihre Tochter einzuschränken, stießen bei Pauline aber auf starke Ablehnung.
Pauline fühlte sich von ihrer Mutter zunehmend kontrolliert und missverstanden. Ihre emotionale Zuflucht blieb Juliette. Die Fantasiewelt der beiden wurde währenddessen immer düsterer. Gewalt und Tod begannen eine Rolle zu spielen. Sie sprachen über Mord, als wäre es ein vorherbestimmter Teil ihrer Geschichte. Besonders Honora erschien ihnen als ernstzunehmende Bedrohung für ihre gemeinsame Zukunft.
Anfang 1953 erlebte Juliette einen Rückschlag. Ihre Tuberkulose kehrte zurück. 3 Monate lang musste sie isoliert im Krankenhaus verbringen. In dieser Zeit schrieb Pauline ihr täglich Briefe, da diese sich alleine gelassen fühlte. Sie begann auch eine flüchtige Beziehung zu einem Jungen, was Juliette zutiefst eifersüchtig machte. Sie hatte Angst, Pauline für immer zu verlieren.
Nach ihrer Rückkehr festigte sich die Freundschaft jedoch schnell wieder. Pauline beendete relativ schnell die Beziehung zu dem Jungen und widmete sich wieder ausschließlich Juliette. Sie hatte sogar ein enges Verhältnis zu Juliettes Mutter. Bei Paulines Zuhause hingegen eskalierte die Lage. Ihre Mutter warf ihr vor, faul zu sein, nörgelte ständig. Pauline beschrieb das in ihrem Tagebuch. Juliette blieb ihre Zuflucht.
Doch auch in Juliettes Familie kriselte es. Ihre Eltern trennten sich. Ihr Vater verlor seine Anstellung. Juliette stand vor einer Entscheidung. Entweder sie geht mit ihrem Vater nach Südafrika oder sie bleibt bei ihrer Mutter. Doch diese Option bei ihrer Mutter war für sie ausgeschlossen.
Pauline wollte Juliette begleiten, wollte mit ihr ein neues Leben in Südafrika beginnen. Sie wusste allerdings, dass ihre Mutter niemals erlauben würde, dass sie Juliette ins Ausland begleitete. Ihre gemeinsame Zukunft drohte hier zu zerbrechen. Und so kam es zum radikalsten aller Gedanken. Wenn Honora nicht mehr da wäre, gäbe es kein Hindernis mehr.
Sie fasste also einen Entschluss, einen Mordplan, sorgfältig durchdacht, niedergeschrieben in ihrem Tagebuch. So schrieb sie zum Beispiel am 13. Februar 1954, dass sie sich wünschte, dass ihre Eltern sterben würden. Im April ergänzte sie, dass sie ihre Mutter als Hindernis in ihrem Leben ansieht und dass ihr nun etwas eingefallen sei, dieses Hindernis ein für alle Male aus dem Weg zu schaffen. Als der Plan stand, weihte sie Juliette ein und diese war sofort begeistert. Einen Tag vor der Tat schrieb Pauline noch auf, welche Tatwaffe es werden sollte. Und dann kam der 22. Juni 1954. Der Tag, an dem aus Fantasie brutale Realität wurde und in ihrem Tagebuch als der Tag des Happy Ends gekennzeichnet war.
Zum Tattag. An diesem Dienstagmorgen, es war ein Wintertag in Neuseeland, dort ist Winter, wenn bei uns Sommer ist, an diesem Tag frühstückten Juliette und Pauline mit der Familie Reaper Parker. Danach gingen Paulines Vater zur Arbeit, zurück blieben Honora, Juliette und Pauline. Und sie machten sich gemeinsam auf den Weg in den Victoria Park.
Sie kehrten zuerst in ein Café ein. Von dort aus gingen sie anschließend tiefer in den Park. Als sie weit genug von anderen Menschen entfernt waren, schlug Pauline mit einem in einem Strumpf verborgenen Ziegelstein mehrfach auf den Kopf ihrer Mutter ein. Die Tat war geplant und nun eiskalt durchgeführt worden. Honora starb noch am Tatort, ihr Kopf komplett zerschmettert.
Blutüberströmt rannten die beiden Mädels dann zu dem vorherbesuchten Café. Sie behaupteten, Paulines Mutter sei gestürzt, habe sich tödlich verletzt. Doch bereits beim Entdecken der Leiche passte so gar nichts zur angeblichen Unfallgeschichte. 45 Wunden am Kopf. Eindeutig ein Gewaltverbrechen.
Zunächst hielten die beiden 15- und 16-jährigen Mädchen an ihrer Geschichte eines Sturzes fest und wurden erstmal in die Obhut der Familie Holm übergeben. Doch später am Abend kam die Polizei, um sie noch einmal einzeln zu befragen. Als Pauline dann allein verhört wurde, gab sie nach einiger Zeit auf und gestand schlussendlich den Mord. Sie gab zu, den Ziegelstein in einem Strumpf in ihrer Tasche gehabt zu haben. Sie versuchte dabei vehement, Juliette zu schützen und wollte die alleinige Verantwortung übernehmen. Juliette hätte weder etwas davon gewusst, noch hätte sie die Tat gesehen. Zu ihrem Motiv wollte sie allerdings nichts sagen.
Als das klar war, saß der Schock tief. Ein Kind, das ihre eigene Mutter so bestialisch umbringt, war für die Ermittler fast schon nicht zu begreifen. Man ging also auf Ursachenforschung und die Ermittlungen konzentrierten sich sehr schnell auf Paulines Tagebuch, das detaillierte Hinweise auf Planung und Motiv lieferte. Und auch die Beteiligung von Juliette wurde dadurch geklärt, da alles schwarz auf weiß in diesem Buch stand. Als Juliette noch einmal verhört wurde, gab sie zu, ebenfalls mit dem Stein zugeschlagen zu haben.
Während des Prozesses im August 1954 kam dann auch heraus, dass Honora und Herbert Reaper nicht verheiratet waren. So wurde Pauline und ihre Mutter offiziell mit dem Nachnamen Parker geführt. Die Verteidigung wollte die beiden für unzurechnungsfähig erklären, da ihnen eine homosexuelle Beziehung nachgesagt wurde, was 1954 als Wahnvorstellung bezeichnet wurde. Und obwohl das natürlich für die damaligen Verhältnisse in eine Kerbe schlug, wurden beide nichtsdestotrotz für voll schuldfähig befunden und für den Mord schuldig gesprochen.
Aufgrund ihres jungen Alters kam die Todesstrafe nicht in Frage. Stattdessen wurden sie nach Belieben ihrer Majestät inhaftiert. Das bedeutete eine unbestimmte Haftdauer, abhängig vom Ermessen des Justizministers.
Pauline wurde in eine Besserungsanstalt für junge Frauen gebracht. Dort verbrachte sie den Großteil ihrer Haftzeit. Juliette hingegen kam in eine andere Einrichtung. Kontakt zwischen den beiden wurde strikt untersagt. Gerade in den Anfangszeiten litt Pauline stark unter dieser Trennung.
Auch das Verhältnis zu ihrer Familie war nach dem Mord äußerst angespannt. Ihr Vater war bei der Verurteilung nicht anwesend, besuchte sie während der Haft nur ein einziges Mal. Danach brach der Kontakt komplett ab. Währenddessen konvertierte Pauline zum Katholizismus und wurde gläubige Katholikin.
Sie schrieb sich in Kurse ein. Englisch, Französisch, Latein und später sogar Maori. Später holte sie dann sogar noch ihren Bachelor of Arts nach. Trotz allem war die Zeit im Gefängnis für sie auch eine Zeit der Entwicklung. Sie zeigte Reue und strebte nach einem neuen Lebensweg.
Nach ihrer Entlassung, das war 1959, sie saß also letztendlich nur 5 Jahre in Haft, nach dieser Entlassung wurde es sehr still um beide. Eine angebliche Auflage der Entlassung war die Bedingung, dass sie sich nie wieder sehen durften. Bestätigt wurde das aber nie. Pauline Parker blieb zunächst noch in Neuseeland, zog dann aber nach England.
Ja, und Juliette, die ging zunächst ebenfalls nach England, fand dann aber bei den Mormonen ihren Seelenfrieden und verbrachte auch einige Zeit in den USA. Um beide wurde es dann aber erstmal still.
Bis Regisseur Peter Jackson 1994 den Film Heavenly Creatures veröffentlichte. Ein Film mit Kate Winslet. Der Film basiert auf Paulines Tagebüchern und erzählt die Geschichte rund um Pauline und Juliette, filmisch, aber doch nah an den Fakten.
Daraufhin kam ein neuseeländischer Journalist namens Lynn Ferguson ins Spiel. Er machte sich auf die Suche nach den beiden Hauptprotagonistinnen. Besonders Juliette interessierte ihn, denn er wusste, die war Schriftstellerin geworden und hatte ihren Namen geändert. Und er wurde fündig. Juliette schrieb mittlerweile Kriminalromane und veröffentlichte diese seit 1979.
Zu diesem Zeitpunkt in den 90ern lebte sie bereits unter dem Namen Anne Perry und war eine erfolgreiche Autorin von historischen Kriminalromanen mit Millionenauflagen, Bestsellerlisten, internationale Anerkennung. Doch 1994 wurde sie dann eben durch Fergusons Recherchen enttarnt.
In einem späteren Interview mit dem Schriftsteller Ian Rankin bezeichnete sie sich als Komplizin, aber nie als Täterin. Sie sagte, sie habe geglaubt, es gäbe keinen anderen Ausweg. Pauline habe ihr damals gedroht, sich das Leben zu nehmen, falls sie wegziehe. Diese Aussage widerspricht jedoch Einträgen in Paulines Tagebuch.
Juliette zeigte in Interviews Reue, aber ohne große Emotionen. Sie sagte, sie habe Frieden geschlossen mit ihrer Vergangenheit. Sie sei durch die Haft zu dem Menschen geworden, der sie heute sei. Gleichzeitig blieb ein bitterer Beigeschmack, denn sie war trotz allem eine verurteilte Mörderin.
Paulines Identität wurde erst 1997 durch den Journalisten Chris Cook aufgedeckt. Sie lebte in Großbritannien unter dem Namen Hillary Nathan. Sie lehnte jeden Kontakt zu Medien ab. Ihre Schwester Wendy äußerte sich später öffentlich und beschrieb Pauline, also jetzt Hillary, als zurückgezogen, aber sehr gläubig.
Hillary lebte abgeschottet, ohne Radio, ohne Fernseher. Sie sagte ihrer Schwester, dass der Mord eine Situation gewesen sei, die außer Kontrolle geriet. Und dass es ihr bis heute leid tue. Doch es habe 5 Jahre gedauert, bis sie wirklich verstanden habe, was sie getan hatte.
Nach ihrer Entlassung studierte sie an der Universität von Auckland und arbeitete im Krankenhaus. 1964 schloss sie mit einem Bachelor ab und wurde Bibliothekarin. Später zog sie nach Großbritannien, arbeitete in einer Bibliothek in London und eröffnete später eine Reitschule auf den Orkney-Inseln.
Bis heute lebt sie zurückgezogen. Öffentlich trat sie nie wieder in Erscheinung. Laut letzten Berichten ist sie mittlerweile 86 Jahre alt. Juliette hingegen verstarb im April 2023 in Los Angeles.
Ja, ein krasser Fall. Was mich aber ganz besonders daran fasziniert, ist die Lebenswelt von Juliette, also Anne Perry. Trotz ihrer Vergangenheit wurde sie ja gefeiert, ausgezeichnet und hat sich ja eine riesige Leserschaft angesammelt. Dann ist die Frage, also natürlich, klar, sie wollte weitermachen, sie hat auch ihre Strafe abgesessen, aber die Frage, die hier bleibt: Kann man hier wieder Kunst vom Künstler trennen? Wie siehst du das?
Ich habe diese Diskussion schon so häufig geführt, aus unterschiedlichen Anlässen heraus. Ich finde es unfassbar schwierig. Die kann wirklich nur jeder für sich beantworten. Und die mag auch in 2 ähnlichen Fällen komplett anders ausfallen, weil man vielleicht das künstlerische Werk so gut findet, dass man es dann akzeptiert, dass der Künstler eine gewisse Vergangenheit hat. Es ist nicht lösbar, diese Frage. Ich glaube, niemand kann es komplett trennen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man, wenn man weiß, dass jemand irgendetwas getan hat, dass man das nicht irgendwie mit einbindet. Weil immer wenn du dieses Bild siehst, den Film siehst oder das Buch liest, du wirst doch immer daran erinnert mit diesem, ja, ich weiß, eigentlich darf ich das gar nicht gut finden, aber ich mag den Film halt trotzdem.
Also wie stehst du denn zur Tat selbst? Also vielleicht auch mit dem Aspekt, also das ist ja so schizophren, dass es in der Verteidigung eigentlich genutzt werden wollte, dass ja quasi Homosexualität ja fast schon wie eine Geisteskrankheit angesehen wird, wenn wir da ins Jahr 1954 gucken. Aber vielleicht gab es ja wirklich zwischenmenschlich viel mehr als Freundschaft zwischen den beiden, was natürlich dann nochmal einen anderen Aspekt liefert. Die waren verliebt und sollten getrennt werden. Also da gibt's so viele Seiten, diese Geschichte zu betrachten. Natürlich rechtfertigt das nie einen Mord. Aber vielleicht kann man die Verzweiflung zweier Teenage-Mädchen dann noch mal ein bisschen anders anerkennen, weil sie waren 15 und 16.
Also mich hat ja die hohe Emotionsstufe bei dem Fall erstmal ganz nüchtern, als man den Fall gelesen hat, überrascht. 45 Wunden, die durch einen Ziegelstein. Mhm. Das ist nicht einmal draufhauen und oh Gott, was habe ich getan? Das dauert seine Zeit, das braucht Zeit. Da muss sich so eine Emotionalität aufgestaut haben, die in dem Moment ausgebrochen ist. Also das hat mich dann erstmal gewundert, von der Vorgeschichte her, wie das alles gekommen ist. Dann habe ich eben diesen Punkt dann auch gelesen, waren sie vielleicht doch mehr als nur Freundinnen. Zumindest von einer Seite aus, vielleicht von beiden Seiten aus.
Ja, auch die Eifersucht, die dann hochgekommen ist, dass die eine dann einen Freund hatte. Es waren andere Zeiten, 54 konnte sich ja da niemand dazu bekennen, was ja schon schlimm genug ist. Und dann noch in dem Teenageralter, ich glaube, dass da sehr, sehr viel Verwirrung geherrscht hat.
Das glaube ich auch. Peter Jackson hat in seinem Film diese Thematik ein bisschen stärker rausgestellt. Juliette, also Anne Perry, hat das abgestritten, da hätte es nichts gegeben. Vielleicht war das auch von ihrer Seite so aus, vielleicht hat sie es auch damals gar nicht so gesehen. Aber dass dieses Grundthema da mit dafür gesorgt hat, dass man sich so missverstanden fühlt, dass man sich so abgegrenzt hat, dass man nicht wusste, wohin in dieser realen Welt, dass man deswegen so stark in diese Fantasiewelt abgedriftet ist, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Glaube ich auch. Vor allem, weil ja beide im Endeffekt sehr früh schon aus Familien genommen wurden, also aufgrund der Krankheiten. Also ich glaube, bei Juliette war es eher dieses, wir stellen dich da jetzt mal ab, dann kannst du auf den Bahamas wieder gesund werden. Aber sie war ja trotzdem nicht bei ihrer Familie. Also ich glaube, bei beiden Familien hat diese Isolation schon so ein bisschen dazu geführt, dass man sich eigene Welten erschaffen hat, um nicht komplett zu vereinsamen. Und wenn solche Personen dann natürlich einander finden, ist ja in erster Linie erstmal was super Schönes, weil du dann nicht mehr das Gefühl hast, du bist alleine mit deinem ganzen Schmerz oder mit deiner, ja, mit den Bürden, die dir das Leben in so jungen Jahren quasi aufgelastet hat.
Ich habe am Anfang überlegt, dass ich mir dann diese Traumwelt mal ein bisschen angeguckt habe, ein bisschen drüber gelesen habe, die sie sich aufgebaut haben. Das war ja so, was wir vielleicht als Himmel bezeichnen.
Genau.
Also als biblischen Himmel, so ihres eigenes Ding. Also ob dann, als das Thema Tod quasi dazu kam, also im ersten Moment habe ich gedacht, wäre fast logischer gewesen, sie hätten ihren eigenen Tod da vielleicht mit einfließen lassen in diese Geschichte, als Ausweg quasi aus dieses Himmelsszenario.
So romantisches Szenario.
Aus romantisch, ich möchte da hinkommen, dass sie dann die Mutter ausgewählt haben, um es zu legitimieren, vielleicht ein Stück weit, sich einreden zumindest durch ihre Scheinwelt, durch ihre Traumwelt, die sie aufgebaut haben. Das hat mich dann schon überrascht, also dass sie so konsequent diesen Schritt dann gegangen sind.
Ich finde diese Konstellation einfach in allem, was da passiert ist, also ein unfassbar schreckliches Verbrechen von zwei minderjährigen Personen, dann mit der Mutter involviert, also Familientragödien sind ja sowieso immer so schwer nachzuvollziehen, aber passieren ja tagtäglich. Und ich glaube, dass da ganz viel mit dazukommt, dass die beiden unfassbar intelligente junge Frauen waren, die sich in der emotionalen Unsicherheit befanden. Und dann eben auch nochmal dieses, sie saßen nur 5 Jahre, was ich jetzt in dem Verhältnis, also es waren ja Kinder, völlig fein, aber dass sie dann wirklich beide dieses, oder zumindest Juliette, diese Fantasiewelt genommen haben, um später nochmal neu anzufangen, um dann wirklich eine Bestseller-Autorin zu werden, finde ich so krass. Und dass dann Peter Jackson auf diesen Fall aufmerksam wird und Kate Winslet in der Hauptrolle, also das wirkt alles so, das kannst du dir nicht ausdenken.
Man könnte es, wenn man möchte, ja sogar als ein positives Wiedereingliederungsprogramm in die Gesellschaft sehen, wie das mit Juliette, also Anne Perry, abgelaufen ist.
Ja, ja.
Also, ja? Ich würde es zumindest mal zur Debatte stellen. Mhm. Es bestreitet niemand, was sie getan hat oder will auch niemand kleinreden oder irgendwas. Zumindest ist sie aus einer kein schön Kindheit mit diesem tragischen Höhepunkt in ein normales, erfolgreiches Leben gekommen. Das hat sie geschafft. Also sie scheint ja wieder in der Gesellschaft normal angekommen zu sein.
Ich finde auch den Fakt total spannend, dass ja beide irgendwie doch dann zur Religion gefunden haben, obwohl sie die in ihrer Kindheit, Jugend ja so abgelehnt haben. So
konsequent
haben.
Jede Religion ja für ihre Traumwelt. Ne?
Und dann einfach so beschlossen haben, nee, gefällt uns alles nicht, wir suchen uns jetzt was Neues oder wir machen was Neues, dass sie dann beide quasi ja so religiös geworden sind und da ja irgendwie in der Religion dann auch irgendwie Rückhalt und ja auch irgendwie einen Sinn des Lebens wiedergefunden haben. Finde ich sehr spannend.
Dieses Tagebuch hat ja viel beeinflusst bei der Ermittlung, am Ende auch im Prozess. Jetzt ist ein Tagebuch ja nicht unbedingt zwingend eine 1:1 Niederschrift von dem, was wirklich passiert ist und von wirklichen Gedanken. Gerade wenn man eh schon so viel in Fantasiewelten unterwegs ist, habe ich mir dann irgendwann auch so die Frage gestellt, wo denn das Tagebuch vielleicht etwas viel rein interpretiert? Also hat man zu schnell Rückschlüsse gezogen, nur weil es in diesem Tagebuch drin stand, von einem Teenager, die eh schon viel abseits der normalen Welt unterwegs war.
Ich frage mich immer, wenn Leute, das haben wir ja so oft in der Creepy Hour, und es ist besonders auffällig bei jüngeren Personen gewesen, dass da mal was niedergeschrieben wurde. Ne? Manche haben es versucht, irgendwie wieder rauszureißen, zu übermalen, hatten wir ja alles schon. Aber das immer so ein ganz guter Spiegel von dem ist, was da eigentlich im Kopf los war. Zumal ja auch Pauline am Anfang nicht sagen wollte, warum sie es getan hat. Und dann ist es dann natürlich ein einfacher Weg, irgendwie ein Motiv zu erkennen zu können, um diesen Fall irgendwie zu bearbeiten. Aber diese Tatsache, dass man Dinge aufschreibt, fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, dass viele, die es aufschreiben, vielleicht noch gar nicht wissen, in welche Richtung das dann später mal geht und dass es ihnen zum Verhängnis werden kann, dass sie es aufgeschrieben haben. Aber ich finde das Niederschreiben schon immer einen sehr interessanten Move. Also, dass man einfach sagt, man hat das nicht nur in seinem Kopf, sondern man will es irgendwo vor sich nochmal lesen können.
Viele kritisieren ja, dass jetzt nicht so richtig die ganz große Reue gezeigt wurde rund um die Tat und parallel dieser Erfolg als Schriftstellerin. Konnte ich für mich nicht beantworten, ob man so es erwarten kann. Also dieses große Statement, unter Tränen heulen und das habe ich nur
machst,
getan.
Wie du es machst, ist doch sowieso völlig.
Wahrscheinlich würde es nicht
falsch.
Ändern. Ne?
Es ist immer falsch. Ich glaube, egal wie sehr du es versuchst, egal ob du es wegignorierst oder dich da nochmal hinstellst, Menschen finden immer irgendwie einen Angriffspunkt. Ich glaube, da ist es ja viel wichtiger für die Person an sich irgendwie damit klarzukommen und ihr Leben weiterzuleben, also ne, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und wie jemand leidet, wie jemand trauert oder sonstiges, weiß sowieso immer nur die Person selbst. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn Leute beurteilen, ob sich jetzt jemand richtig verhält, indem wie er trauert, indem wie er Reue zeigt, weil du weißt nie, was im Kopf einer Person wirklich los ist und wie es der wirklich geht.
Das ist richtig.
Und ganz ehrlich, es gab ja auch mal so einen Aufruf zum Boykott der Werke von Juliette, also dann quasi Anne Perry. Die Verkaufszahlen haben da aber eine andere Sprache gesprochen. Also ab 1994 gingen die Bücher wirklich durch die Decke. Also auch als das alles quasi öffentlich dann war. Sie hat dann sogar auch noch an Filmprojekten in den USA mit weitergearbeitet. Also ich glaube, das ist immer, ja.
Das ist aber auch normal. Das haben wir ja immer wieder, wenn irgendwelche Mörder oder andere Menschen, die einen schlechten Weg eingeschlagen haben, dann über diesen Weg schreiben entweder. Ja. Also interessiert es natürlich viele Leute, aber auch andere Sachen machen, ob die jetzt als Künstler aktiv sind oder was weiß ich.
Stimmt, ja.
Es scheint so einen gewissen Reiz zu haben, von dieser Person dann etwas zu besitzen.
Mir kommt es auch immer so vor, es gäbe sowieso von Haus aus immer gleich zwei Lager. Also der Fall hat mich so ein bisschen an Gypsy Rose Blanchett erinnert, die ja heute im Endeffekt, die ist ja draußen, hat ihre Mutter umbringen lassen quasi von ihrem damaligen Freund. Ich meine, die Mutter hat wirklich ihr Leben zur Hölle gemacht, hat sie absichtlich krank gemacht quasi und ihr Leben lang erzählt, dass sie krank sei, obwohl sie eigentlich kein gesund war. Und die ist jetzt mittlerweile, die ist raus, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, ein Jahr oder so. Die hat eine riesen Social-Media-Gemeinde, die hat wirklich Leute, die das schon rechtfertigen, so naja, sie hat schon das Richtige getan. Und es wird immer diese zwei Lager geben. Es wird immer Leute geben, die Personen unterstützen, einfach aus Prinzip. Und es gibt halt aber immer zwei Seiten der Medaille. Das ist immer so. Bei jedem Fall, bei jeder Geschichte, die wir hier erzählen, niemand wird böse geboren. Es gibt immer Einflüsse. Es sind einfach immer Entscheidungen, die Personen dann vielleicht manchmal sehr unkontrolliert treffen. Aber es gibt immer mehrere Seiten der Geschichte. Und ich glaube, das darf man nie außen vor lassen. Es gibt nicht immer nur Gut und Böse.
Schön fand ich auf jeden Fall, dass Peter Jackson diesen Film so nüchtern wie möglich erzählt hat, in der Hinsicht, dass nicht Partei ergriffen wurde, dass es sehr nah an den Fakten ist, die man zumindest hat. Also durchaus eine Filmempfehlung, Heavenly Creatures von Peter Jackson, wenn er dir mal in der Streaming-Bibliothek angezeigt wird.
Und ja, ein super krasser Regisseur.
Durch und durch, unbestritten.
Herr der Dinge war von ihm, ne?
Unter anderem.
Ja, ja, das ist schon krass. Na gut, also das waren jetzt mal so die Fakten. Ich finde es immer noch, es ist mal ganz spannend gewesen, dass wir wieder so einen alten Fall hatten.
Definitiv.
Aus Neuseeland.
Man versetzt sich ja, je weiter ein Fall weg ist, ob das in der Zeitleiste ist oder ob das auch im neuseeländischer Fall vom anderen Ende der Welt ist. Es fühlt sich anders an, man baut andere Bilder dann auf, wenn man die Geschichte hört, und deswegen, ja, finde ich auch, war sehr spannend.
Fand es auch super spannend, deswegen haben wir das vorher nochmal erklärt, wenn man immer vom Juni spricht und dann, es war ein schöner Wintertag.
Ja, ja, richtig,
also
ja.
Da
man
ich
weiß
auch
es, aber man muss sich immer wieder dran erinnern, das ist einfach so.
Absolut, so, ja, ist komplett einmal auf links gedreht, ne? Genau, war ein super spannender Fall, nochmal Big Credits an Philipp.
Dankeschön.
Der uns da heute so gut mit dem Skript unterstützt hat. Lass uns gerne wissen, wie du die Geschichte siehst. Bist du eher auf der Seite der Mädchen oder sagst du, da habe ich gar kein Verständnis für, sollte man die Bücher nun boykottieren oder nicht? Lass uns da gerne mal deine Meinung da, schreib uns über Instagram oder Facebook gerne oder per Mail. Aber dann würde ich sagen, dann war's das für heute.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bye bye.
Bis dann.